Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta. Willkommen an einem Tag, an dem Ursula von der Leyen ein Stein vom Herzen gefallen sein dürfte, der neuen Präsidentin der EU-Kommission. Denn ihr Team steht. Das EU-Parlament hat der Kommission heute zugestimmt. Darüber berichten wir gleich aus Straßburg und dann aus Berlin über die Haushaltsdebatte des Bundestags, über die Generaldebatte, bei der es heute insbesondere um höhere Verteidigungsausgaben gegangen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat heute das Recht auf Vergessen im Internet gestärkt und Jürgen Klinsmann wird Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Doch damit erst einmal nach Straßburg, wo das EU-Parlament heute mit großer Mehrheit grünes Licht gegeben hat für die neue EU-Kommission, die unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen nun in wenigen Tagen ab dem 1. Dezember an den Start gehen kann. Bettina Klein berichtet.
Es war eine deutliche Mehrheit des Europäischen Parlaments, die die neue Kommission auf sich vereinen konnte. 461 Abgeordnete stimmten für sie, deutlich mehr als noch im Sommer für Ursula von der Leyen und auch mehr als für Jean-Claude Juncker, der vor 5 Jahren auf 423 Abgeordnete kam.
And of course you can imagine that I'm very happy, I feel humbled by this overwhelming majority we had in the vote. And I consider it as a vote of confidence.
Sie können sich vorstellen, dass ich glücklich bin, demütig über das Wahlergebnis, sagte von der Leyen in einer Pressekonferenz im Anschluss. Es sei ein Vertrauensvotum. Ihre Unterstützung fußt im Wesentlichen auf den 3 größten Fraktionen im Parlament, Christdemokraten, Sozialdemokraten und liberale Renew-Fraktion. Die Grünen enthielten sich. Ablehnung kam vor allen Dingen von ganz links und ganz rechts im Parlament. Auch die deutschen Sozialdemokraten unterstützten bei dieser Wahl die Kommission. Im Sommer war es noch darum gegangen, niemandem die Stimme zu geben, der oder die nicht Spitzenkandidat war, erklärte Jens Geier heute Nachmittag dem Deutschlandfunk.
Seitdem hat die Welt sich weitergedreht. Es ging heute auch nicht mehr um Sie, sondern es ging um die Kommission und das Kollegium der Kommissare und Kommissare. Das sind immerhin 1/3 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Da kann man schon mal dann als Sozialdemokrat, muss man dann schon verdammt gute Gründe haben, dagegen zu stimmen. Und die sehe ich nicht.
Zuversichtlich über das Ergebnis zeigte sich auch Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion. Aber auch er gab gegenüber dem Deutschlandfunk zu erkennen, dass die Arbeit jetzt erst beginnt.
Das heutige starke Ergebnis gibt der neuen Kommission zunächst mal viel Rückenwind, Schwung und auch eine demokratische Legitimität, den Job für Europa zu machen. Trotzdem wird in den nächsten Tagen und Wochen schon spürbar werden, dass dann auch die Mühen des Alltags beginnen. Beispielsweise bei der Fragestellung der Außengrenzensicherung brauchen wir Mitgliedstaaten, die bereit sind, schneller voranzugehen.
Noch im Dezember soll ein Klimapaket auf den Weg gebracht werden. Hier müssen breite Interessensunterschiede unter einen Hut kommen, so der CSU-Politiker Weber.
Wenn es einerseits Greta Thunberg gibt, die ambitioniert die junge Stimme vertritt, dann gibt es aber auch die Gewerkschafter, die die Sorgen der Autoarbeiter oder der Kohlearbeiter zum Ausdruck bringen. Und alle Teile der Gesellschaft müssen jetzt integriert werden. Nur nachhaltig wird es gelingen, den Klimawandel wirklich zu bekämpfen.
Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk zeigte sich die frisch gewählte Kommissionspräsidentin von der Leyen über das Ergebnis hoch erfreut, gab aber zu erkennen, dass sie mit ungewöhnlichen Mehrheiten in der Zukunft rechnet.
Wir werden nie alle überzeugen können. Aber das zeichnet das Europäische Parlament aus, dass sie sehr konstruktiv denken und immer überlegen, zum Schluss, ist es gut für Europa, können wir da mitgehen? Insofern werden wir Mehrheiten haben, die sich ganz eigenwillig zusammensetzen. Aber ich bin sehr zuversichtlich in den großen Themen breite Mehrheiten.
Am Wochenende steht der offizielle Stabswechsel an. Umzug am Samstag vom Charlemagne in das Berlaymont-Gebäude in Brüssel direkt gegenüber. Am Sonntag dann die Amtsübergabe und als erstes, so versicherte von der Leyen, viele Telefongespräche mit den G7 und G20-Staaten. Es sei wichtig, jetzt schnell den Kontakt zu suchen. Am Montag wird die erste Reise der Kommissionspräsidentin nach Madrid zur Klimakonferenz führen.
Und von Straßburg nach Berlin. Dort hat gestern die Haushaltsdebatte im Bundestag begonnen. Heute der traditionelle Höhepunkt mit der Generaldebatte, bei der es eigentlich um den Etat der Bundeskanzlerin geht, de facto aber um eine Abrechnung der Opposition mit der Politik der Bundesregierung. Wie die heute ausgefallen ist, dazu Stefan Detjen.
Es ging viel um das Klima, um die Erhitzung der Erde, aber auch um die Erhitzung des gesellschaftlichen Klimas in Deutschland. Will man aber einen roten Faden beschreiben, der die Reden an diesem Debattentag durchzog, so ist es die Verteidigungspolitik sowie die Rolle Deutschlands und Europas in der NATO.
Da sage ich als erstes, stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg. In unserem ureigensten Interesse.
Man konnte dieses Bekenntnis Angela Merkels als Antwort an einen verstehen, der in diesem Augenblick gar nicht im Plenarsaal des Bundestages saß, an Emmanuel Macron, nämlich der dem Verteidigungsbündnis den Hirntod attestiert hatte. Als nach Deutschland gerichteten Weckruf war das in Paris erklärt worden und tatsächlich stimmt die Bundesregierung Politik und Öffentlichkeit auf ein stärkeres Engagement Deutschlands in der westafrikanischen Krisenregion ein. In diesen Tagen sind dort 13 französische Soldaten ums Leben gekommen. Angela Merkel fordert nun, afrikanische Staaten auch durch militärische Ausrüstung stärker im Kampf gegen vordringende Terrormilizen zu unterstützen.
Wenn klar ist, Afrika wird nur von Russland, wird nur vielleicht von China und Saudi-Arabien ausgerüstet. Ich glaube, das kann nicht richtig sein. Wenn wir zur Sicherheit und für den Frieden in Afrika ertüchtigen, ich glaube, dann können wir uns der Ausrüstung nicht völlig verweigern.
In Frankreich wird bereits über eine mögliche Unterstützung des französischen Einsatzes in Mali durch deutsche Kampftruppen gesprochen. Merkel geht darauf nicht ein, fordert aber Einigkeit Europas als Voraussetzung für eine funktionierende NATO. Die Opposition dagegen weist auf die Uneinigkeiten in Merkels eigenem Regierungsbündnis hin. Christian Lindner von der FDP erinnert an den offenen Dissens zwischen Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
Wir hätten erwartet, wenn Sie über Krisenregionen sprechen, dass Sie persönlich Stellung beziehen, wo Sie eigentlich politisch stehen in der Frage Nordsyrien. Stehen Sie an der Seite der Bundesverteidigungsministerin, die eine strategische Initiative ergriffen hat, oder an der Seite des Bundesaußenministers Maas, der in Ankara die Uneinigkeit der deutschen Bundesregierung auf internationaler Bühne dokumentiert hat?
Die außen- und verteidigungspolitische Verspannung in der Großen Koalition wird auch in der Rede Rolf Mützenichs hörbar. Der SPD-Fraktionschef distanziert sich von Annegret Kramp-Karrenbauers Forderung nach einem stärkeren internationalen Engagement der Bundeswehr.
Welche Hybris ist das? Und ich glaube auch der falsche Weg, weil wir haben doch gemerkt, was der Kalte Krieg bedeutet hat. Und wir wollen nicht als sozialdemokratische Bundestagsfraktion dieses Streben nach militärischer Dominanz mitgehen, sondern wir wollen eine Dominanz in der Diplomatie, in der zivilen Auseinandersetzung mit den humanitären Krisen. Und ich glaube, dass das besser ist.
Annegret Kramp-Karrenbauer reagiert am Nachmittag in der Debatte über den ersten von ihr eingebrachten Verteidigungsetat. Auch sie, wie zuvor die Kanzlerin, mit einem Bekenntnis zur NATO und dem Bündnispartner USA.
Gott sei Dank gibt es die transatlantische Freundschaft und wir müssen alles daran setzen, dass sie auch erhalten bleibt. Und deswegen, ja, mehr europäische Verteidigungszusammenarbeit, aber nicht, um die NATO zu ersetzen, auch nicht, um sie in den Strukturen zu doppeln, sondern um den europäischen Pfeiler in der NATO zu verstärken.
Kramp-Karrenbauer bekräftigt das Ziel bis in die 30er Jahre des Jahrtausends, das 2%-Ziel der NATO bei den Verteidigungsausgaben zu erreichen. Ihr Haushalt ist deswegen auch in diesem Jahr wieder gestiegen. Dietmar Bartsch kritisiert das für die Linksopposition.
Es würde zig Milliarden freimachen für die Menschen und für die Zukunft des Landes, wenn dieses Geld anders eingesetzt werden würde. Ihre Aufrüstungspolitik ist dagegen gefährlich, sie ist teuer und sie ist letztlich ein Kniefall von Donald Trump, meine Damen und Herren.
Die Hauptredner der AfD klammern das Thema Außenpolitik in der Generaldebatte aus. Die AfD hat ihr neues Kernthema in der Klimapolitik gefunden. Alexander Gauland spricht von einer Ersatzreligion und drohenden Blackouts in der Stromversorgung.
Wie beim Atomausstieg oder bei der massenhaften Aufnahme von Migranten befinden wir uns wieder mal auf einem deutschen Sonderweg allein.
Seit die Bundesregierung die sogenannte Mietpreisbremse eingeführt hat, bieten Internetportale ihre Hilfe an, zu überprüfen etwa, ob Vermieter zu viel verlangen und wenn ja, dann möglicherweise auch Schritte einzuleiten, um die Miete zu reduzieren. Ein umstrittenes Modell, doch Internetnutzer können sich solche Hilfe auch künftig noch holen. Das hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Bernd Wolf mit den Einzelheiten.
Es ist ein Grundsatzurteil, das den Rechtsberatungsmarkt verändern wird. Künftig können Internetportale Ansprüche von Verbrauchern geltend machen, so wie das bisher nur Rechtsanwälte durften. Geklagt hatte die Firma LexFox. Über ihre Internetseite wenigermiete.de bietet LexFox Mietern rechtliche Hilfe an, etwa wenn deren Vermieter die Mietpreisbremse umgangen hat. Karin Milger, Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung.
Der Senat hat entschieden, dass die hier von der Klägerin entfaltete Tätigkeit der Geltendmachung von Mieteransprüchen im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse von ihrer Inkassoerlaubnis nach § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes gedeckt ist.
Noch gedeckt, fügte sie an. Legal Tech heißt die neue Branche, rechtliche Technik. In Wahrheit stand ihr Geschäftsmodell vor Gericht. Bei wenigermiete.de funktioniert das so. Mit dem Mietpreisrechner im Internet informiert sich der Mieter, ob er zu viel zahlt. Dann beauftragt er das Portal. Das verfasst mit Algorithmen automatisierte Schreiben. Vermieter werden zur Rückzahlung aufgefordert. Zahlen die und kommt es zu einer Mietsenkung, behält LexFox, wenigermiete.de, ein Drittel der eingesparten Jahresmiete ein. Zwei Drittel gehen an den Mieter. Ein echtes Erfolgshonorar. Anwälten verboten, Legal Tax erlaubt. Mietsenatsvorsitzende Milger.
Aus diesem Grund ist die treuhänderische Abtretung der Ansprüche des Mieters an die Klägerin nicht wegen eines Gesetzesverstoßes nichtig, sondern vielmehr wirksam.
Im entschiedenen Fall weigerte sich ein Vermieter zu zahlen. Begründung: wenigermiete.de leiste den Mietern unerlaubte Rechtsberatung. Nein, entschied der BGH-Mietsenat. Um bestehende Forderungen einzuziehen, dürfen Inkassodienstleister alles dafür Notwendige machen. Allerdings nur außergerichtlich und sie müssen als Inkassodienstleister registriert sein. Die Grenze und auch künftig nur Rechtsanwälten vorbehalten, Ansprüche abwehren, Verträge gestalten und die allgemeine Rechtsberatung. Darauf kam es aber dem Chef von LexFox wenigermiete.de, Daniel Halmer, gar nicht an.
Das heutige Urteil des Bundesgerichtshofs ist aus unserer Sicht ein Meilenstein für den Verbraucherschutz. Kleine und mittlere Ansprüche wurden bislang in Deutschland so gut wie nicht durchgesetzt. Grund dafür waren sehr hohe Kosten, die über klassische Kanzleien angelaufen sind. Und Unternehmen wussten, dass die Verbraucher es nicht machen und haben deshalb zum Teil systematisch und bewusst das Gesetz oder die Verträge verletzt.
Weniger die faktische Aushöhlung von Verbraucherrechten war der Grund für den Gesetzgeber, das Rechtsdienstleistungsgesetz für Legal Tax zu öffnen. Vielmehr wollten auch das Verfassungsgericht und die EU eine Liberalisierung und eine Deregulierung des Rechtsmarktes.
Und noch ein Urteil zum Internet. Selbst bei schweren Straftaten hat ein Täter ein Recht auf Vergessen im Netz. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Aus Karlsruhe berichtet Klaus Hempel.
In zwei Beschlüssen setzt das Bundesverfassungsgericht neue Maßstäbe, wie mit personenbezogenen Presseartikeln umgegangen werden muss, die im Internet für lange Zeit abrufbar und für die betroffenen Personen besonders belastend sind. In einem der beiden Fälle, die die Richter des ersten Senats entschieden haben, geht es um einen Mann, der Anfang der 80er Jahre wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Er ist längst wieder frei. Aber noch heute stehen Artikel über den Prozess von damals online. In einem Spiegelartikel wird sein voller Name genannt. Dagegen klagte er und ging durch alle Instanzen. 2012 entschied der Bundesgerichtshof, der Name muss nicht entfernt werden. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und die Pressefreiheit würden stärker wiegen als das Persönlichkeitsrecht des Mannes. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht nun aufgehoben. Die Verfassungsrichter weisen darauf hin, dass sich im Zuge des Internets neue Probleme ergeben haben. Früher seien Informationen allein in Zeitungen und Zeitschriften, im Radio und Fernsehen verbreitet worden. Die Informationen seien der Öffentlichkeit nur in einem begrenzten Rahmen zugänglich gewesen und irgendwann in Vergessenheit geraten. Heute, so die Richter, würden Informationen digitalisiert und ins Netz gestellt, mit der Folge, dass sie dauerhaft abrufbar sind. Presseverlage müssten darauf reagieren. Wenn sie Artikel in Online-Archive einstellen, müssten sie Schutzmaßnahmen einbauen, damit nicht jede Suchmaschine noch nach vielen Jahren alles sofort ans Licht holt. Es dürfe jedenfalls nicht sein, dass sich eine Person frühere Handlungen oder Äußerungen zeitlich unbegrenzt vor der Öffentlichkeit vorhalten muss. Dies gelte auch für Straftäter. Ein Straftäter müsse ebenfalls die Chance haben, Fehler hinter sich zu lassen und von seiner Freiheit uneingeschüchtert Gebrauch zu machen. Die Richter machen aber zugleich deutlich, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ebenfalls von hohem Gewicht sind. Verlage müssten weiterhin die Möglichkeit haben, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wie lange sie Berichte verfügbar machen wollen. Aber wenn viel Zeit vergangen sei und Berichte für die Betroffenen sehr belastend seien, dann müsse der Verlag tätig werden und verhindern, dass Suchmaschinen die Informationen von damals breitenwirksam streuen. Welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig und auch technisch möglich sind, das werden künftig in den unteren Instanzen die Zivilgerichte entscheiden müssen.
Jeder fünfte Bürgermeister und Kommunalpolitiker bekommt inzwischen Hassmails, so hat das Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund heute Morgen hier im Deutschlandfunk gesagt, verbunden mit der Forderung, das Strafrecht müsse dringend verschärft werden. Ein Anliegen, das jetzt auch bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts diskutiert wird, aus Wiesbaden berichtet Wolfgang Hetfleisch.
Beim öffentlichen Gedankenaustausch, zu dem die Bundesbehörde alljährlich einlädt, geht es traditionell eher um Kernbereiche der Polizeiarbeit. Dazu zählt natürlich auch das Thema Hasskriminalität. Aber in der zweitägigen Konferenz stehen diesmal vor allem gesellschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt. Wie entsteht der Hass? Warum radikalisieren sich Menschen? BKA-Präsident Holger Münch hat dabei vor allem den Rechtsextremismus im Blick.
Wir müssen heute feststellen, wie unverändert, virulent, fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Einstellungen in unserer Gesellschaft sind. Ein ideologisches Gedankengut, das auch in einer sehr heterogenen rechten Szene ein verbindendes Element bleibt. Wir verzeichnen eine beispiellose Welle von Hasskriminalität, darunter auch Morddrohungen und Gewaltaufrufe gegen Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, die ein demokratiegefährdendes Ausmaß erreicht haben.
Wie groß die Gefahr von rechts ist, haben zuletzt der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag von Halle gezeigt. Münch kündigte in Wiesbaden eine Doppelstrategie an, die sich um bekannte rechte Strukturen kümmern, aber auch der Gefahr durch zuvor unauffällige Täter annehmen soll.
Zum einen müssen wir deshalb die Personen, die wir bereits kennen und als gefährlich identifiziert haben, künftig noch besser beurteilen und effektiver überwachen. Es kommt darüber hinaus der Personenkreis der Täter ohne jedwede polizeiliche Vorerkenntnisse, die sich offenbar von den Sicherheitsbehörden unbemerkt im Hintergrund radikalisiert haben und dann scheinbar aus dem Nichts zum ersten Mal zuschlagen.
Grundlagen für eine Radikalisierung liefere die Verschiebung des gesellschaftlichen Konsenses, sagte der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer.
Weil Einstellungen, die Menschen haben, Haltungen, die Menschen haben, sind nicht stabil. Sie shiften mit sich verändernden gesellschaftlichen Entwicklungen. Insofern ist erstmal der Ausgangspunkt, dass man um Gottes Willen kein Vertrauen haben sollte in so etwas wie moralische Haltungen, politische Einstellungen, auch nicht gegenüber sich selbst.
Die Bundesregierung sieht einen Teil des Problems in der nahezu ungehemmten Verbreitung von Hass und Hetze im Internet und will mit einem Maßnahmenbündel dagegen vorgehen. Dabei müsse man allerdings behutsam sein, sagte Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
Auch offensichtlich anstößige, abstoßende, bewusst provozierende Äußerungen, die ich, wenn ich mal ein rüdes Wort nehmen darf, persönlich zum Kotzen finde, sind von der Meinungsfreiheit gedeckt, selbst dann, wenn sie das Wertefundament unserer gesellschaftlichen Ordnung zu diffamieren versuchen. Und da die Meinungsfreiheit für die freiheitliche Demokratie schlechthin konstituierend ist, ist bei jeder Regulierung in diesem Bereich besondere Zurückhaltung geboten.
Dennoch sollen die Strafverfolgungsbehörden im Netz künftig genauer hinschauen. Eine gewaltige Aufgabe. Das BKA soll im kommenden Jahr um mehr als 800 Stellen aufgestockt werden. Nach Skandalen um rechte Polizisten richtete BKA-Chef Holger Münch auch einen Appell an die eigenen Reihen.
Denn die Polizei ist nicht per se gegen radikale oder gar extremistische Einstellungen und Handlungen gefeit. Wer immer sich von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entfernt, mit radikalen oder extremistischen Einschätzungen sympathisiert und diese vielleicht sogar offen vertritt, hat in der Polizei nichts verloren.
Morgen wird es bei der BKA-Herbsttagung vor allem um die globale Dimension der Hasskriminalität gehen.
Und Ärger im Internet hat sich jetzt auch die Bundeswehr eingehandelt, mit einer Hakenkreuz-Uniform gepostet auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Dafür musste sich jetzt nicht nur die Armee, sondern auch die Regierung entschuldigen. Klaus Remme.
Sowas darf nicht passieren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums am Vormittag in Berlin. Das Social-Media-Team der Bundeswehr hatte sich im Militärhistorischen Museum in Dresden zum Thema Uniform und Mode umgesehen und ein Bild veröffentlicht, eine Wehrmachtsuniform aus dem Film Die Walküre, auf der auch Hakenkreuze zu sehen waren. Untertitel: Auch Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der Haute Couture. Die Verteidigungsministerin sagte am Nachmittag im Bundestag:
Dieser Post ist nicht akzeptabel. Und er ist deswegen auch vollkommen zu Recht zurückgezogen worden. Und die entscheidende und entsprechende Stelle hat um Entschuldigung für diesen Post gebeten und dieser Entschuldigung schließe ich mich ausdrücklich auch an.
Annegret Kramp-Karrenbauer verwies darauf, dass die Wehrmacht als Institution nicht traditionsstiftend für die Bundeswehr sei. So sei es auch im Traditionserlass formuliert. Man habe mit den Verantwortlichen gesprochen, so der Ministeriumssprecher und weiter.
Es handelt sich nach unserem jetzigen Stand um einen extrem ärgerlichen Fall von Gedankenlosigkeit. Im politischen Hintergrund können wir nach jetzigem aktuellen Stand ausschließen.
Doch die Linksfraktion sieht den Zwischenfall problematischer. Hier der Abgeordnete Michael Leutert in der Haushaltsdebatte.
Sie müssen Konsequenzen aus diesem Instagram-Skandal ziehen. Nehmen Sie rechtsextreme Tendenzen und Vorfälle ernst und gehen Sie dagegen in der Truppe vor.
Die Verteidigungsministerin entgegnete:
Bisher gibt es keinen Anhaltspunkt für irgendein politisches Motiv. Und ich würde herzlich dafür bitten, bevor Sie nicht entsprechende Beweise haben, auch nicht mit solchen Anschuldigungen gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesen Bereichen hier aufzutreten.
Möglicherweise habe sich im Social-Media-Team ein Tunnelblick entwickelt. So versucht das Ministerium, die Peinlichkeit zu erklären. Als Konsequenz werde man die Prüfung von Posts um, Zitat, Leute von außerhalb eines solchen Teams erweitern.
Albanien ist gestern von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Die Retter suchen in den Trümmern noch immer nach weiteren Überlebenden, während mittlerweile offiziell von mindestens 26 Toten die Rede ist und von rund 650 Verletzten. Clemens Fehrenkotte schildert, wie den Menschen geholfen wird, die ihre Wohnungen oder Häuser verloren haben.
Tumana, rund 30 Kilometer nördlich von Tirana. Auf dem Sportplatz der Gemeinde haben Rettungskräfte ein Zeltlager für 700 Menschen aufgebaut, die kein Obdach mehr haben. Mit Mutter und Tochter stellt sich diese kleinwüchsige Frau an, um Decken für die Nacht zu bekommen. Wir suchen Essen für die Kinder und bis jetzt hat uns niemand was geben können. Meine Mutter war an der Notfallstation in Tirana. Von Tirana habe ich sie hierher gebracht, weil sie in einem Mehrfamilienhaus wohnt, das komplett zusammengestürzt ist. Tumana gehört zusammen mit der Hafenstadt Durres zu den Regionen, in denen das Beben die meisten Schäden verursacht hat. Neben dem Sportplatz, auf dem jetzt Dutzende von weißen Zelten, mobile Toilettenhäuschen und zahlreiche Versorgungsgüter gestapelt stehen, sind die Schäden zu betrachten. Die rechte Fassade eines vierstöckigen Wohnhauses ist der Länge nach herabgestürzt. Herabhängen zerbrochene Betonplatten, die einmal die Fußböden der Wohnungen waren. Ein benachbartes Gebäude ist gleichermaßen arg in Mitleidenschaft gezogen. Hier rutschte die gesamte rückwärtige Fassade des mehrstöckigen Hauses ab. Adrit Gadili, der an einer Schule angestellt ist, hilft bei der Verteilung von Lebensmitteln und Decken. Wir verteilen Lebensmittel und Wasser, aber wir sind auch für die Leute da, die Probleme haben, und wir verweisen sie an die zuständigen Stellen. Bereits am Morgen nach dem schwersten Erdbeben des Landes seit 40 Jahren sprach Ministerpräsident Edi Rama von einer tragischen Bilanz. Der Wiederaufbau der zerstörten Häuser sei eine große Herausforderung für Tausende von Familien, für den Staat, die Regierung sowie die gesamte Nation. Es werde jetzt damit begonnen, eine Bilanz der Schäden zu erstellen. Vorrangig müsse es darum gehen, Menschen angesichts des bevorstehenden Winters ein Obdach zu bieten. An den Rettungsmaßnahmen beteiligen sich inzwischen Expertenteams aus zahlreichen Ländern. Die Warnungen der Behörden vor möglichen Nachbeben bewahrheiteten sich heute Nachmittag. Um 15.45 Uhr kam es erneut in der Region zu einem Beben der Stärke 5,3. In Tumana, in dem sich genau zu diesem Zeitpunkt der Präsident des benachbarten Kosovo, Tachi, aufhielt und von mehreren Kamerateams begleitet wurde, brach zwischenzeitlich Panik aus.
Dass Bayern am Wochenende seinen Ausstieg aus dem Nationalen Bildungsrat erklärt hat, bremst nicht nur die Bemühungen um ein bundesweites Zentralabitur. Diese Entscheidung löst jetzt auch Streit aus darüber, welches Bundesland wann Sommerferien machen darf. Worum es da genau geht, dazu Katharina Hamberger.
Viel Spaß auf den langen bayerischen Autobahnen. Ein sarkastischer Wunsch des Hamburger Bildungssenators Thies Rabe in Richtung Süden. Verbunden mit der Ankündigung, dass nun jedes Land seine Sommerferien im Alleingang festlegen werde. Auslöser dafür waren die Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, das bayerische Abitur bleibe bayerisch, übrigens genauso wie die Ferienzeiten blieben, die wolle man auch nicht angleichen. Andere Bundesländer, unter anderem Hamburg, wollten den Ferienkalender der Länder für die Zeit ab 2024 überarbeiten. Bislang gibt es ein rotierendes System, bei dem sich die meisten Bundesländer mit frühem und späterem Ferienbeginn abwechseln. Nur Bayern und Baden-Württemberg sind davon bislang ausgenommen. Das System zu ändern, dagegen sperrt sich das größte Bundesland nun. Dieser Schuss aus Bayern wird nach hinten losgehen, kündigte nun Sozialdemokrat Rabe in der Süddeutschen Zeitung an. Im Süden nimmt man das gelassen.
Es ist natürlich eine eigenartige Aussage, weil er natürlich wohl weiß, dass wir zu 16 die Ferienregelungen festgelegt haben. Die sind seit vielen, vielen Jahren konsentiert. Und es ist auch ganz klar, dass man nur gemeinsam davon abweichen kann,
sagte Bayerns Staatsminister für Unterricht und Kultus Michael Piazzolo unserem Hauptstadtstudio. Bayern vertrete schon länger den Standpunkt, dass das Bundesland bei seinen Ferien bleiben wolle und werde.
Das hindert aber überhaupt nicht, dass die anderen und auch wir gemeinsam uns über die Ferien unterhalten. Aber irgendwelche einseitigen Änderungen sind da gar nicht vorgesehen, sind auch nicht sehr schlau, sondern sinnvoll ist es immer im Gespräch bei solchen Themen zu bleiben,
sagte der Politiker der Freien Wähler Piazzolo. Der Streit über die Ferienzeiten steht im Zusammenhang mit dem Ausstieg Bayerns aus dem Nationalen Bildungsrat. Man befürchtet, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel sei, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde, wurde vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder als Grund dafür genannt. Allein blieb er nicht. Kurz darauf zog auch Baden-Württemberg mit. Susanne Eisenmann, Kultusministerin des Bundeslandes, sagte, auch sie halte den Nationalen Bildungsrat für ein komplett überflüssiges Gremium, auf das man folgerichtig verzichten könne. Über das Beratergremium sollten unter anderem Bildungsunterschiede ausgeglichen und die Abiturprüfungen angeglichen werden. Die Einsetzung des Bildungsrates war von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hatte das Vorgehen der Landesregierungen von Baden-Württemberg und Bayern im Spiegel nun kritisiert. Der schwarz-grüne Ausstieg aus dem Bildungsrat ist nicht akzeptabel, sagte der SPD-Politiker. Er gehe davon aus, dass der Bildungsrat zur Not auch ohne die beiden Länder seine Arbeit aufnehme, und er fordere alle im Interesse der Zukunft der Kinder zur Mitarbeit auf. Die Solidarität der Länder sei nicht einseitig aufkündbar. Eine klare Botschaft Richtung Süden zu geben, sei deswegen Aufgabe der 14 anderen Länder und der Bundesregierung, meint Müller. Das seien Aussagen, die vielleicht aus einer gewissen kurzzeitigen Verärgerung heraus erfolgt seien, meint Bayerns Kultusminister Piazzolo.
Aber es gibt so viele Stimmen auch außerhalb Bayerns und Baden-Württembergs, die das Projekt auch bezweifeln, besonders so, wie es jetzt auch gelaufen ist. Insofern nehme ich das jetzt nicht ernst, kann aber die Kollegen nur dazu ermuntern, ein wenig den Blutdruck auch versuchen zu senken und miteinander zu reden.
Kommende Woche sei Kultusministerkonferenz und da werde man über alle diese Themen miteinander sprechen, so Piazzolo.
Und zum Ende der Sendung noch in die Fußball-Bundesliga. Da hat der FC Bayern München seinen Trainer ja schon entlassen, der erste FC Köln und Mainz 05. Und jetzt auch Hertha BSC, der Club aus der Hauptstadt. Nicht zuletzt deshalb, weil man auch das Spiel gegen den Lokalrivalen Union Berlin verloren hat. Doch das ist jetzt erst einmal vergessen, denn die Hertha hat heute ihren neuen Coach präsentiert, den ehemaligen Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. Ein Auftritt, den Jürgen Jakob verfolgt hat.
Es war alles da, was Rang und Namen hat in der deutschen Medienwelt, seinetwegen.
Erstmal hallo alle miteinander.
Jürgen Klinsmann sorgte für einen völlig überfüllten Medienraum bei Hertha BSC. Der ehemalige Bundestrainer soll den Verein nun aus der Krise führen.
Ich habe schon auch das Selbstvertrauen, sagen zu können, das traue ich mir zu, sonst wäre ich nicht hier. Also ich habe große Lust drauf, große Freude drauf.
Klinsmann war Anfang November von Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat berufen worden und sollte Hertha aus Kalifornien eigentlich bei der Trainerfindung helfen.
Was kann man tun, was kann man machen? Und dann kam halt gestern das lange Gespräch mit der Bitte, könntest du eventuell einspringen?
Klinsmann sagte zu, schließlich ist er Vereinsmitglied und hat eine besondere Beziehung zu Hertha BSC.
Durch meinen Vater, der begeisterter Hertha-Fan war, mein erstes Bundesligaspiel war Stuttgart gegen Hertha. Da stand ich als achtjähriger Bub in der Kurve mit einer blau-weißen Fahne.
Auch damals ging es Hertha nicht gut. Die Berliner verloren 0-4. Klinsmann hat nun direkt begonnen, das Trainerteam umzukrempeln. Arne Friedrich wird Teammanager. Bundestorwarttrainer Andreas Köpke, Markus Feldhoff und der Ex-Bremer Alexander Nuri sollen Klinsmann assistieren.
Die Assistenztrainer bereiten die Trainingseinheiten vor. Ich lasse ihnen auch viel, viel freie Hand in der Umsetzung. Ich stehe da, ich beobachte. Ich werde mich auch einmischen, wenn es sein muss. Aber ich hab's gerne, wenn ein Assistenztrainer das laute Wort hat. auf dem Trainingsplatz.
Der 55-Jährige soll alles steuern und das letzte Wort haben. So wie schon 2008 beim FC Bayern. Seitdem wird er vor allem mit Buddha-Figuren in Verbindung gebracht.
In meinem Koffer, der nicht allzu groß ist, keine andere Mitbringsel dabei, die ich hier installieren möchte. Also die haben mit mir nie etwas zu tun gehabt. Es war halt eine gern gesehene Mediengeschichte, wurde dementsprechend natürlich auch nie korrigiert.
Nun gibt es natürlich Wichtigeres. Der Tabellen 15. Hertha braucht vor allem eines dringend.
Punkte so schnell wie möglich. Und hoffentlich so langsam nach oben klettern. Das ist keine einfache Aufgabe, ist mir sehr wohl bewusst.
Denn schon am Sonnabend wartet im Heimspiel Borussia Dortmund auf Jürgen Klinsmann und die Hertha. Die Erwartungen an den neuen Trainer sind riesig.
Aus Berlin Informationen von Jakob Rüger. Die neue EU-Kommission ist ein Thema in unseren Kommentaren um 19.05 Uhr und in der anschließenden Diskussion. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten dann wieder um 23.10 Uhr in der Sendung Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.